Was war dein erstes Smartphone?
Ein Samsung zum Aufklappen und das hat noch so einen schönen Kristallton gemacht dabei, ja.
Das ist gut. Welches ist dein Lieblingsgadget oder vielleicht auch App, das du täglich benutzt?
LinkedIn.
Welcher Tech-Trend beeinflusst deiner Meinung nach unsere Zukunft am meisten?
Künstliche Intelligenz.
Mhm. Welche technologische Innovation wünschst du dir am meisten?
Oh, gute Frage. Dass wir mehr Tech nutzen und verstehen.
Welcher Tech-Manager oder ja auch Mensch, wer kann weg und wer ist gut, deiner Meinung nach?
Also es gibt verschiedene tolle Lieder, denen ich gerne zuhöre. Und am Ende trägt ja jeder etwas dazu bei, dass wir lernen, die guten und die schlechten Lieder.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, war die von Lara Sophie Boutour. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ihr habt deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Ich habe es gar nicht vorher gefragt.
Ja, das war super. Ja, hallo zusammen.
Da bin ich sehr, sehr beruhigt und damit nochmal willkommen bei uns bei SoTech Deutschland. Und wer aufmerksam zugehört hat und vielleicht auch bei dieser einen großen App oder diesem einem großen Berufsnetzwerk unterwegs ist, könnte sich vielleicht denken, wer Lara ist oder ist ihr schon mal über den Weg gelaufen, virtuell zumindest. Du bist nämlich Corporate Influencerin für das Beratungsunternehmen Deloitte und berichtest über Innovationsthemen. Vorher warst du mal Business Analyst Tech Consulting bei The Garage, richtig, ne? Und hast auch eine eigene Marketingagentur gehabt zwischen 2017 und 2022. Und wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, hast du auch als Berufserfahrung tatsächlich im Lebenslauf stehen bei LinkedIn, Top Voice, Vollzeit. Finde ich auch sehr, sehr charmant. Sprich, ja. Du hast auch echt da ein Wachstum gehabt. Wir haben ein Interview gefunden Ende Juni 2023 waren es noch um die 70.000 Follower und jetzt sind es über 180.000. Das war schnell, ne?
Ja,
die kennst du natürlich alle nicht, aber...
Das wäre auch skurril, oder?
Ja. Vielleicht sag doch noch mal kurz, wie du dazu gekommen bist, wie das der Werdegang, ganz kurz.
Ja, also tatsächlich habt ihr ja auch gerade ein bisschen was darüber erfahren, was ich auch zuvor gemacht habe bei Deloitte. Also ich komme ursprünglich aus Marketing, habe aber auch schon verschiedene Beratungsfirmen von innen gesehen vor Deloitte und bin dann in das Tech-Consulting eingestiegen. Dann hatte irgendwann ein Partner gesagt, dass ich doch vielleicht mal die Marketing-Kampagne, Innovationskampagne in Deutschland mitbegleiten könnte aus dem Consulting heraus, wodurch ich dann intern auch mitbekommen habe, wer eigentlich alles Innovation macht und was wir für Themen haben, was super spannend war. Parallel dazu hatte ich mal ein Gespräch mit meinem 101 Jahre alten Opa, der mich gefragt hat, wie ich zu ihm gekommen bin. Und ich war mit Carsharing und dieses Gespräch stellte für mich 100 Jahre Digitalisierung dar und war so besonders, dass ich gedacht habe, das muss ich irgendwie mal teilen und habe das auf LinkedIn dann gepostet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht so 1000 Kontakte. Und der Post ist viral gegangen mit 350.000 Views, wodurch ich gemerkt habe, dass LinkedIn mehr als nur Recruiting ist, sondern auch ein Potenzial hat für ein Business Social Media. Und dann habe ich angefangen, diese Themen aus der Kampagne auf LinkedIn zu posten. Und die Leute hat das dann mitbekommen und meinte, Mensch, das läuft ja ganz gut. Vielleicht probieren wir das eine Zeit lang Vollzeit aus. Und seit dem 01.01.2022 agiere ich als Voice for Innovation für die Leute in Europa und promote unsere Tech- und Innovationsthemen.
Hm. Wenn du die Frage nicht stellst, stelle ich sie jetzt.
Ich weiß ja nicht, was du im Kopf hast gerade.
Ja,
also häufig ja, aber auch nicht immer.
Ja, zum Opa hätte ich gerne noch eine
Ach so,
Frage.
Ach ja, dann frag zum Opa.
Ja. Oh, wie hast du ihm denn, das ging glaube ich um Carsharing, ne? wie hast du ihm das denn erklärt? Hat er selber noch ein Auto gehabt damals, oder?
Ja, mein Opa ist tatsächlich lange Auto gefahren noch, also der mochte das immer sehr gerne. Mhm. Wir waren dann aber auch irgendwann froh, als er es gelassen hat. aber ja, es ist halt total lustig, ne? Also wo fängt man da dann an, ne? So, was ist das Handy, was ist das Internet? Ich weiß tatsächlich noch, ich habe auch letztens gefunden ein Video, wo ich ihm erklärt habe, dass ich in einem Business-Netzwerk online einen Post über dich gepostet habe, Opa. Also ich habe einen Beitrag geschrieben, in dem ich dir erklärt habe, wie ich mit meinem Handy ein Auto entsperre, von A nach B fahre und dann es dort abstelle und am Ende wird es über mein Konto einfach abgebucht und das gehört nicht mir, das Auto, sondern ich leihe es mir vorübergehend aus und brauche auch keinen Schlüssel, sondern kann das mit meinem Handy öffnen und dass dieser Post, der hat ganz viele Leute erreicht und du weißt es vielleicht zwar nicht, Opa, aber du bist jetzt irgendwie quasi berühmt. Und daraufhin hat er dann irgendwie geantwortet, ja, dass sein Arzt ihn ja auch schon seit 10 Jahren kennt und dass er vielleicht auch schon vorher berühmt war. Sehr selbstbewusst. Aber ja, also ich habe natürlich das Denglisch rausgenommen bei der Beschreibung und ihm probiert wirklich so ursprünglich, wie es geht, zu erklären, auch mit Worten, die ich denke, die man früher so gesprochen hat, also nicht Social Media und LinkedIn und Network und viral gegangener Post und so, sondern alles auf Deutsch und wie man das halt versteht, wenn man 101 Jahre alt ist, ne?
Ja, ist eine schöne Geschichte, stelle ich mir auch schön vor. Ja. Das heißt ja aber, dass das dann eine natürlich gewachsene Position ist, die du jetzt innehast. Bist du damit so deutschlandweit so die Erste? Bist du so ein Vorreiter und merkst jetzt, andere Firmen ziehen nach?
Ja, tatsächlich habe ich ja einfach angefangen damit. Und wir haben das dann damals Voice for Innovation genannt. Und ich wusste aber schon innerlich so ein bisschen, dass es auch sowas ist wie Influencing. Wobei Influencing natürlich auch ja häufig eine negative Konnotation hat. Und deswegen dachte ich, nennen wir das mal anders. Und am Ende habe ich etwas aufgebaut, was Corporate Influencing ist. Und das gab es ja so zuvor noch nicht. Und irgendwann war ich in Kontakt mit Horizont Magazin und dann haben die mich gefragt, bist du eigentlich die Erste, die das macht, dieses Corporate Influencing? Und habe ich gesagt, recherchier doch mal, ob es da noch jemanden gibt, der das so in der Form Vollzeit macht. Mhm. Am Ende kam dann raus, dass ich die erste Vollzeit-Corporate Influencerin in Deutschland bin. Mhm. Und ja, es ziehen gerade unglaublich viele Unternehmen nach. Also ich höre Corporate Influencing gerade an so vielen Stellen, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden sprechen lassen möchten, weil sie merken, dass es deutlich erfolgreicher ist. Vor allem auf der Plattform LinkedIn ist es 20 Mal mehr erfolgreich als Corporate-Channel-Postings.
Ja, mir fällt dann so ein bisschen noch der Sascha Pallenberg ein, den hat man auch erst kürzlich. Der war ja bei Mercedes damals als freier Blogger dann dort eingestiegen, wurde quasi eingekauft. Der ist natürlich kein eigenes Hausgewächs gewesen, ne? Also da gibt es schon mal Beispiele, aber die sind anders geartet, ne?
Ja, also ich denke jetzt auch gerade zum Beispiel an die Anahita Smaizade. Sie ist ja bei Microsoft und ist auch aktiv auf LinkedIn, aber sie separiert das zum Beispiel, ne? Also sie hat einmal ihre Rolle bei Microsoft und dann verbreitet sie eben Botschaften auf LinkedIn und das macht sie auch ganz toll, nur halt nicht als Corporate Influencerin. Und ich glaube, dass es halt so viele Corporate Influencer am Markt noch nicht gibt, die es Vollzeit machen. Aber es kommt natürlich auch auf die Unternehmensgröße an, ne? Also wenn man jetzt 10 Mitarbeitende hat, dann würde man vielleicht sich zweimal überlegen, ob man dann einen Corporate Influencer Vollzeit hat. Vielleicht macht man dann eher zum Beispiel 3 Mitarbeitende, die 10 Stunden die Woche sich damit beschäftigen.
Aber vielleicht kannst du noch einmal wirklich erklären, warum brauche ich das als Unternehmen? Weil wenn ich jetzt bei Deloitte denke, jetzt mal so ganz naiv, das ist ein Beratungsunternehmen, das, also ob die sich dann auch noch schön verkaufen können, ist ja schön, aber es ist ja jetzt kein B2C, dass du da noch irgendwie nette Nachrichten brauchst und so ein Feel-Good, also so ein schönes Gefühl einfach, ne? Also warum ist das wichtig?
Also man kann unterschiedliche Ziele damit verfolgen. Auch gerade bei dem aktuellen Arbeitnehmermarkt suchen ja alle gute Talente. Und es ist sehr wichtig, dass man sich als Marke gut positioniert. Und am Ende, wo finden wir im Moment Talente? Über Stellenausschreibungen, über Events, über persönlichen Austausch, über Websites. Und auf LinkedIn, wenn man da anfängt, Geschichten zu erzählen darüber, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie mein Alltag bei Deloitte ist und nicht einfach nur so eine, sagen wir mal, Punkteliste an das brauchen wir für unsere Position verbreite, ist es ja viel authentischer und nahbarer. Man hat gleich einen Einblick ins Unternehmen und bekommt dann vielleicht ja auch schon mehr Lust auf einen Job bei dem Unternehmen, als wenn man jetzt einfach nur eine Stellenausschreibung liest. Und das ist genauso für, man kann Kunden darüber gewinnen, man kann Kooperationspartner gewinnen, man hat die Möglichkeit, seine Brand natürlich auch zu positionieren. Für welche Werte stehen wir eigentlich? Und alleine, wenn es darum geht, Werte, Kultur zu vermitteln, das ist ja alles menschengemacht. Und warum das nicht über Menschen nach draußen tragen? Was ist am Ende denn eine Marke? Also das ist, da stehen ja auch nur einzelne Personen dahinter, die genau das ausmachen, was die Marke ist.
Da hast du wahrscheinlich aber auch ein bisschen einfacher jetzt die Leute, breites Themenspektrum. als wenn du jetzt bei einem Autohersteller wärst und da geht es darum, als Influencer Produkte zu, sagen wir mal, im weitesten Sinne, ich glaube nicht, dass ein VW einen Influencer beschäftigen würde, der dann über was auch immer redet, ne, über Kernfusion oder sonst was, ne?
Ich glaube, dass das für Produkt und Dienstleistung für beides super gut funktioniert. Ich meine, wie spannend wäre es, wenn man mal bei VW in die Werkstatt, in die Fabrik reingucken dürfte und mal sieht, wie die da arbeiten so, ne? Und wie so ein Alltag aussieht. Das ist ja so viel nahbarer, als wenn man jetzt einfach eine Stellenausschreibung liest, ne? Also ich finde, also das, ich wüsste gar nicht, wo die Grenzen sind. Also wahrscheinlich ist es für Unternehmen sehr schwer, die viele Restriktionen der Kommunikation haben. Also bei uns zum Beispiel würde ich sagen, ist es ein bisschen schwieriger in der Wirtschaftsprüfung. Also wir sind ja auch eine Wirtschaftsprüfung, weil da kann man ja schwer über seine Mandate sprechen, so, ne? Also über die Unternehmen, die man prüft. Da haben wir natürlich auch einen Schutz. Aber da kann man auch trotzdem sagen, so, und unser Team sieht so und so aus, unser Daily Life bei der Arbeit ist das und mein Weg dorthin und was habe ich gelernt in den letzten 5 Jahren. Also es gibt, finde ich, fast keinen Bereich, wo man Corporate Influencing nicht nutzen kann. Man braucht für jedes Unternehmen dann aber Kommunikationsleitplanken, dass man erstmal versteht, was darf ich sagen und was vielleicht auch nicht. Das ist ganz wichtig. Aber mittlerweile bei mir zum Beispiel, ich mache das jetzt seit 2 Jahren, ich habe sehr wenig Absprachen, in denen ich sozusagen kontrolliert werde mit meinem Inhalt, weil das Unternehmen mir vertraut und Freiheiten gibt, die auch gut sind, um kreativ zu werden. Und es ist eher andersrum, dass ich sage, ich bin jetzt bei dem und dem Event im AI-Panel, Thema OpenAI und Aleph Alpha, wie stehen wir gerade dazu, wie stehen wir dazu im Markt, was wollen wir sagen und was wollen wir nicht sagen. Und das ist der, finde ich, dann auch perfekte Weg, wenn man als Corporate Influencer die Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen, wenn man eine Frage hat, aber ansonsten so viel Vertrauen da ist, dass man auch laufen kann alleine.
Ja, wie schwierig ist es dann auch für dich, kritische Themen anzufassen? Also meistens hat, also so vom Eindruck her ist es ja immer sehr konstruktiv, tendenziell sehr positiv, ne? Also ja. Unsere Seite ist dann wahrscheinlich eher so Finger in die Wunde und das ist aber alles hier gerade nicht so gut, ne? Und dann freut man sich eher, wenn man mal was Schönes berichten kann und gefühlt ist es bei dir andersrum.
Ja, also was ich probiere ist, ich möchte schon, dass meine Community auch das Thema Technologie diskutiert. Also, aber am Ende geht es mir zum Beispiel darum, dass das Wissen, was ich verbreite, richtig ist. Mein Fokus ist ja Tech for Good, damit berücksichtige ich auch das Verantwortungsvolle, was dahinter steht, oder auch die ethische Nutzung von Technologie. Aber ich richte meinen Blick natürlich mehr auf das Gute, also auf Technologie, die zu was Sozialem führt, etwas Nachhaltigem oder auch Prozesse effizienter macht. Und ja, also es ist wahrscheinlich wirklich der Unterschied zwischen uns. Ich probiere mich halt echt auf das Gute zu konzentrieren. Und im Fernsehen ist ja auch häufig mal etwas ein bisschen kritischer angehaucht. Deswegen, und ich glaube, dass die Leute halt auch gerne lesen, was man Gutes mit Technologie machen kann. Und trotzdem möchte ich natürlich Diskussion anregen, ne? Also ich stelle am Ende auch immer eine Frage in die Runde. Wie kann sich die Community vorstellen, das in Zukunft zu nutzen? Oder was sind Vorteile oder auch Risiken, die sie sehen? So, und dann wird das auch schon diskutiert. Aber LinkedIn nehme ich als sehr respektvolle Community wahr und anders als jetzt andere Social Media.
Das hast du in dem Interview auch gesagt, das hatte ich gelesen. Da fiel mir dann so die letzten Posts, wo ich mich dann beteilige bei LinkedIn. Da geht es um so Themen, wo ich das noch nicht mehr so unterschreiben kann. Also reden wir über Energiewende, Elektromobilität oder andere Sachen. Oh, da lese ich schon andere Sachen. Vermeidest du diese Themen anzusprechen? Weil da kannst du sicher sein, wenn du zum Thema E-Autos in Deutschland irgendwas schreibst. Also da kriegst du nicht nur Beifall.
Ja, das Thema Nachhaltigkeit. Ich würde sagen, Nachhaltigkeit und Diversität sind eine der emotionaleren Themen, die wir so haben. Und ja, natürlich habe ich mich auch für mein Thema aus bestimmten Gründen entschieden, weil ich finde, Technologie ist einfach etwas so Gigantisches, was mich selber so begeistert. Und ich finde, dass man mit Technologie auch viel auch in dieser Richtung machen kann. Aber es ist immer sehr lösungsorientiert und irgendwie auch gut, ne? Also ich meine, man kann viele auch Themen im Bereich Nachhaltigkeit durch zum Beispiel künstliche Intelligenz auch lösen, ne? Oder im Gesundheitssektor, dass man da mit künstlicher Intelligenz etwas Gutes bewirkt, weil man mehr Diagnosebilder hat zum Beispiel. Und genauso kann man auch das ganze Thema Barrierefreiheit mit Technologie angehen. Das heißt, ich finde mal, der Link zur Technologie schafft etwas Positives.
Wie viel, also ich meine, bei dir ist es ja tatsächlich ein Vollzeitjob. Das heißt, beschreib mal so deinen Tag. Also hast du so eine Themenagenda? Hast du für dich quasi eine eigene, hast du auch eine Redaktion? Hast du jemanden, der dir hilft, der noch was filtert, der was raussucht? Also wie läuft das? Weil wenn du auch viel unterwegs bist auf Events mit unserer Kollegin Jana Linke, darf man glaube ich schon sagen, hat sie ja schon gepostet, schreibt ihr auch gerade ein Buch. Also langweilig wird's dir ja nicht. Also hast du da so einen richtigen, weiß nicht, Redaktionsplan oder sowas?
Also tatsächlich ist es ein sehr diverser Job, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und der beinhaltet, also ich würde sagen, der Großteil dessen, was ich mache, ist Research. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag am Recherchieren, was gibt es für neue Technologien am Markt. Ich lese Studien dazu von uns, von Deloitte, aber auch von extern und beschäftige mich mit Use Cases. Ich bin viel in Kontakt mit der Community. Also ich bin tatsächlich auch diejenige, die das Community Management macht. Also ich antworte auf diese ganzen Kommentare und finde das, also solange ich es schaffe, möchte ich mir das auch beibehalten, weil am Ende sehe ich dadurch natürlich auch, wie reagiert die Gesellschaft auf die Themen und was sind gerade Ängste oder Meinungen dazu und kann dann ja auch wiederum in nächsten Postings darauf eingehen. Ich bin auch viel im Austausch mit unseren internen Bereichen. Was sind gerade Studien, die wir publizieren? Was sind Events? Dann fahre ich zu Events. Ich spreche mit Tech-Leadern darüber, wie, was weiß ich, die Zukunft der City, also der Städte sein wird. Nehme das auf, schreibe Texte, schneide Videos. Ich probiere auch immer weiter, also so meine Keynotes weiterzuentwickeln, jetzt auch um eine weitere Keynote im Bereich Tech for Good. Dann ja, schreiben Jana und ich ein Buch. Ich bin auch auf Filmdrehs, wo ich auch für andere Unternehmen, also es ist ja auch nicht mehr nur Deloitte, dann Technologien auch shoote und vorstelle und zeige. Ich bin manchmal auch in Podcasts, so wie heute. Ja, ja. So ungefähr.
Du hast doch auch selbst, du hast ja studiert, glaube ich, auch noch KI irgendwas, ne? Hast, also ist ja nicht ganz so, dass du da auch nicht praktisch was vorweisen kannst. Also Wie weit bist du da gekommen? Kommst du noch dazu, das überhaupt selbst auch auszuprobieren? Das ist ja auch immer so ein Punkt. Manchmal hat man ja schon das Gefühl, man möchte schon gerne genau wissen, über was man da redet.
Ja.
Damit man eben nicht nur nachspricht, was andere schreiben. Ne?
Also ich bin tatsächlich wirklich tech-verliebt. Ich probiere super viele Technologien aus und ich möchte das auch immer alles selber sehen. Und wenn mir irgendjemand sagt, ja, ich kann dir ja Footage schicken, ne, irgendwie so ein Video und dann kannst du ja posten, dann sage ich, nee, so funktioniert das ja nicht. Ich möchte das sehen, ich möchte das ausprobieren. Und also auch so Thema KI, ich nutze KI auch aktiv und das ist ja auch etwas, was die Arbeit effizienter machen kann. Aber ich probiere auch aus, zum Beispiel Bilder damit zu kreieren. Also ich habe auch mal gezeichnet und dann habe ich daraus von der KI ein richtig tolles Bild generieren lassen. So, ne? Also ich glaube, man muss wirklich, ich habe es gerade letztens gesagt, das ist wie ein Kartenspiel lernen. Wenn man das einfach nur theoretisch hört am Tisch und jemand erklärt das, dann nickt man so, ja, okay und so. Und dann irgendwann sagt man, ja, aber jetzt lass doch mal ausprobieren. Ne? Und erst dann, wenn man anfängt, dieses Spiel zu spielen, dann macht man mal eine Proberunde und dann kommt man so rein und dann versteht man es halt auch. Und das ist für mich Technologie verstehen. Und das probiere ich eben auch. Ich meine, das habe ich damals mit meinem Opa schon gemacht. Das war natürlich auf einer anderen Ebene noch. Aber meine Aufgabe, die ich mir selber stelle, ist, dass ich Technologie greifbar mache, dass ich Technologie so verständlich erkläre, dass jeder das versteht. Weil am Ende sprechen die Techies und die Business-Leute eine unterschiedliche Sprache. Mhm. Und wenn die einander nicht verstehen, dann können wir Technologie nicht im Business integrieren. Und diese Brücke möchte ich mit meiner Kommunikation schlagen.
Also das heißt, auch bei den Business-Leuten, also den Leuten, die sich bei LinkedIn tummeln, die am Ende ja deine Hauptpublikum sind, ist Nachholbedarf, sage ich es jetzt mal so, ja. Also, weil ich habe jetzt so im Kopf gerade gedacht, naja, eigentlich müsstest du ja dann in Schulen stehen oder in bei der Volkshochschule, also weil wir müssen ja jeden irgendwie abholen, ne? Und LinkedIn ist eine große Community, trotzdem noch irgendwie eine Bubble. Ne?
Ja, also ich würde mal sagen, dass man lernt ja nie aus, ne? Und ich weiß nicht, also wenn jemand sagt, ich habe Technologie komplett verstanden, dann ist da irgendwas verkehrt, weil am Ende gibt es immer etwas, was man Neues dazu lernen kann.
Ja, das stimmt.
Und ich habe es auch noch nicht komplett verstanden. So, ich lerne jeden Tag dazu. Was ich aber da zum Beispiel auch ganz wichtig finde, auch für uns als Land Deutschland, ist, dass wir früh Technologie verstehen. Und das machen wir zum Beispiel auch. Also ich sehe das jetzt aktuell ein bisschen als Blaupause, dass Unternehmen in Schulen reingehen und Technologie beibringen. Weil eigentlich müssten wir unser Curriculum mal erneuern und Technologiekurse mit aufnehmen. Denn am Ende wird die Zukunft sehr techlastig sein und wir als Mensch müssen verstehen, wie wir damit umgehen. Was ist unsere Rolle als Mensch noch und wo arbeiten wir mit der Technologie zusammen und wo wollen wir es auch auf gar keinen Fall haben? Und da sind wir zum Beispiel auch dran als Deloitte. Wir arbeiten mit der Hackerschool zusammen. Wir sind gerade in Görlitz, das ist auch so ein von der Bundesregierung ein Projekt, wo wir in die Schulen selber reingehen und kleine Computer zeigen und vorstellen. Und die Hackerschool macht das Ganze ja mit Coding, dass man programmieren lernt. Und ich finde, das Kindern auch schon mal beizubringen und vor allem auch, das ist ja auch ein Riesenthema Frauen, dass man auch jungen Mädchen zeigt, hey, Technologie ist was für jeden. Und wir dürfen auch im Tech-Bereich sein. Das ist nicht nur eine Jungssache. Finde ich total wichtig.
Wie siehst du die Lage hier im Land? Es gibt ja da echt, man hat so polarisierend viel, ne? Also es gibt ja eine Gruppe, die damit d'accord geht und Technik cool findet und alles ausprobiert, wie wir. Ja, und dann gibt's zumindest, wenn man die Schlagzeilen durchliest, einen großen Teil der Bevölkerung, der Angst hat. Mhm. Auch vielleicht aus Unwissenheit, ne? Also schätzt du die Lage ähnlich pessimistisch ein, wie manche Schlagzeilen darlegen?
Also mein Fokusthema ist Tech for Good. So pessimistisch kann ich nicht sein. Ich bin immer Optimistin. Aber dennoch kann man auch nur optimistisch sein, wenn man eine gute Basis hat. Und ich sage mal, dass es eine gute Balance braucht zwischen Regulation und Innovation. Wir brauchen eine Regulation und das sehe ich schon auch mit dem EU-AI-Act, wo wir ja gerade noch dran sind, aber es gibt ja auch schon ein paar Regeln, die jetzt aufgekommen sind. Und das finde ich erstmal gut. Also sehe auch die Gefahren, die AI mit sich trägt. Und wenn wir am Ende uns überholen mit dem Innovieren und dann wieder zurückrudern müssen, dann verlieren wir auch Zeit. Deswegen erstmal eine gewisse Regulation zu haben, aber dennoch währenddessen weiter innovieren, ne? Weil wir müssen natürlich auch wettbewerbsfähig bleiben. Und für mich ist nur wichtig, dass wir verantwortungsvoll auch mit Daten umgehen, dass Daten jetzt auch nicht mehr etwas ist, was man nicht mehr teilen darf, ne? Also weil am Ende leben Branchen auch von Daten. Technologie, für jede Technologie ist Daten die Basis. Und wir können auch damit, also zum Beispiel, wenn ich an die Gesundheitsbranche denke, wie viele Krankheiten, die noch nicht so erforscht sind, können nicht anständig behandelt werden, weil wir da so eine strikten Regularien haben und die Daten nicht teilen. Dadurch könnten schon so viele Menschenleben gerettet werden, weil wir, wenn wir das Gesundheitssystem zum Beispiel die Daten in die Blockchain einspeisen und es sowohl für Krankenhäuser als auch für Patienten Schlüssel gäbe, um da ranzukommen, sicher, dann könnten wir da schon mal etwas Gutem führen.
Das stimmt alles und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, es ist alles so ein bisschen die Quadratur des Kreises oder egal, welche Richtung man einschlägt, es ist nicht ganz optimal, ne? Also wenn wir regulieren, dann schreien viele Unternehmen und Startups teils auch zurecht. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es halt die Gefahren, die man nicht abstreiten kann und bestimmte Dinge, die wir einfach von unseren Werten her nicht wollen. Auf der anderen Seite in den USA vor allem geht's dann voran und voran voran. Und wenn man auch auf die Fachkräfte schaut, die zahlen unfassbare Summen an ihre AI-Leute. OpenAI waren jetzt ja Zahlen da, 800.000, 900.000, sowas in der Richtung. Bei Apple ist noch am niedrigsten mit 600.000. Also da kommen wir eh nicht mit. Also ich habe das Gefühl, egal in welche Richtung, viel Regulation, wenig Regulation, irgendwie können wir tendenziell eher verlieren. Jetzt bin ich wieder die Pessimistin, aber es ist ein bisschen, fühlt es sich so an, obwohl das Potenzial ja da ist.
Ja, also das ist halt genau das, was ich sage. Ne? Also wir dürfen nicht verharren in Regulation, das stimmt schon. Und wir müssen vor allem aber auch jungen Talenten zeigen, dass wir sie sehen, ne? Dass wir sie unterstützen. Und wenn ich dann so an Aleph Alpha denke, ne, dass man da mal ein großes Investment gibt, das sind Zeichen, die sind genau richtig. So, ne? Und dass man da auch Startups und Ideen den Raum gibt. Das ist für mich einer der Punkte, den wir noch vermehrt brauchen in Deutschland. Also mehr in junge Talente und in Ideen investieren, trotz der Regulation.
Ja, ich denke, häufig gibt man sich auch immer dem Pessimismus hin, liest zu viele Schlagzeilen und denkt, ja, die haben ja alle recht und ach, ist das schlimm alles. Aber dann hört man wieder, wie letzte Woche in unserem Podcast mit Frank Blase, der schon etwas älter war, der seit den 60ern quasi der Firma seiner Eltern regiert sozusagen. Und er sagt, ja, in den 80ern hatten wir das auch schon mal. Die Stimmung war schlecht, deutsche Autos waren schlecht, die Japaner, da hat man schon das Amt, also war schon ganz schlimm, Deutschland war wieder am Untergehen. Ja, keine 20 Jahre später waren unsere Autos die besten der Welt und das hat ein paar Jahre gehalten, bis vor einiger Zeit. Ja. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Also die Geschichte wiederholt sich nicht, sagt man ja immer schön, aber trotz alledem haben wir doch Potenzial, hat er gesagt. Also das fand ich doch schon, gibt einem dann wieder Mut.
Ja, das stimmt.
Also ich würde auch sagen, wir sollten den Mut nicht verlieren. Es gibt auch viele, viele tolle Startups, es gibt viele Ideen. Also wenn wir den Mut jetzt verlieren, dann haben wir ja schon verloren. Ne? Das bringt ja gar nichts.
Das stimmt. Was glaubst du denn, wo geht die Reise hin? Also klar, du hast in unseren schnellen Fragen am Anfang auch nochmal gesagt, KI ist natürlich eine der spannendsten Technologien, wichtigsten Technologien, klar. Aber inwiefern? Das ist ja immer breites Feld, groß, schnell gesagt. Also was konkret sehen wir dieses Jahr aus deiner Sicht?
Also ich glaube, dass es noch mehr Ideen und auch Use Cases im Bereich KI und Nachhaltigkeit gibt. Ich denke da nur mal an die Ocean Cleanup, die ja die Ozeane von Plastik befreien. Sowas ist auf jeden Fall einer der Cases, die ich auch noch mehr sehen möchte. Dann denke ich auch an das Thema Barrierefreiheit. Da gibt es natürlich auch zum Beispiel AI und mitgekoppelt AR-Lösungen. Da habe ich zuletzt ein Video mal gesehen, wo man eine Brille aufgesetzt hat und während jemand gesprochen hat, das direkt als Text angezeigt wurde, was ich super finde für jemanden, der eben gehörlos ist. Also so, dass diese Barrieren zu brechen, finde ich sehr, sehr spannend.
Auch Sprachbarrieren, ne?
Genau, Sprachbarrieren. Habe ich auch direkt gedacht, und das habe ich auch gelesen, weil ich meiner Community zuhöre und mit ihnen in Kontakt bin, weil die haben dann auch sofort geschrieben, das könnte man ja auch super machen für Translation und so. Ne? Und ich dachte ich direkt, ja, stimmt, gut. Und da bin ich auch mal gespannt, auch jetzt mit der Apple Vision Pro, wie sich das auch weiterentwickelt. Ne? Also weil im Moment sind die ja noch relativ robust, die Brillen, wie ich finde, was da die Zukunft ist. Und ich glaube auch, dass, also was mich auch immer sehr interessiert, ist so Content Creation. Ne? Also wie wird zum Beispiel, also ich denke jetzt viel an AI, wir können natürlich auch nochmal über andere Technologien nachdenken, aber auch wenn ich da so sehe, wie Text-to-Image, Image-to-Video entsteht, das ist unglaublich, was wir damit schon machen können. Und da frage ich mich, wo geht die Reise hin? Ne? Also werden dann irgendwann Filme komplett AI-generated sein? Oder zum Beispiel habe ich auch letztens ein Video gesehen, wie man mit Zeichnung, hat man einfach nur so aufgeschrieben, was man wie eine App aussehen könnte und dann hat die AI daraus eine App gemacht. Also es werden so viele Prozesse beschleunigt werden und dann sagen ja immer wieder auch Leute, und das ist ja so schrecklich, weil das nimmt ja uns den Arbeitsplatz weg. Glaube ich nicht, denn es gibt unglaublich viele neue Arbeitsplätze, die durch diese Technologien kommen. Und wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, es wird uns sowieso irgendwann an Fachkräften immer mehr fehlen.
Oder
das
auch
heißt,
Arbeitskräften,
Genau. Wir können uns nur halten, wenn wir Technologie integrieren und wenn wir zum Beispiel repetitive Aufgaben von einer künstlichen Intelligenz übernehmen lassen. Was aber ja auch total interessant ist, weil dann ist ja die Frage, stellen wir uns ja nun gerade alle, was ist denn mit der Menschlichkeit? Ja, was wird unsere Aufgabe in Zukunft sein? Und ich glaube, dass wir uns diese Frage noch nie so viel gestellt haben wie aktuell, wo die Technologie so dominant wird. Aber es ist ja eigentlich auch eine Frage, der wir vielleicht auch gar nicht mehr ausweichen sollten. Ne? Was ist denn unsere Aufgabe neben der Maschine? Und das zu klären, wird eine große Aufgabe für uns.
Auf jeden Fall.
Bevor wir zur Schlussfrage kommen, hätte ich da aber noch einen Punkt. Du hast ja gerade Content Creation und Inhalte und so weiter. Da gibt es ja gerade den Kulturkampf der alten Content Creation Abteilung. Aber auch da, nicht mal innerhalb dieser, ist das stringent. Springer verkauft seine Inhalte an OpenAI und die New York Times klagt dagegen und so weiter. Es gibt ja einige Punkte. Also siehst du da nicht vielleicht auch die Gefahr? Also EU-AI-Act ist die eine Sache, aber dieser Kampf der Kulturen, dass der nicht doch zu einem, ja, doch ein bisschen Stress führen könnte innerhalb dieser ganzen AI-Entwicklung. Also stellen wir uns mal vor, wenn alle, die kreativ sind und Sachen schreiben, malen und zeichnen und so weiter und durchgesetzt bekommen, dass das nicht mehr genutzt werden darf ohne weiteres für lernende KI-Systeme, dann wird's ja schon interessant. Also logisch muss das irgendwann mal bezahlt werden alles. Da sind wir uns ja einig, glaube ich, ne? Bisher wird das eben nicht gemacht.
Ja, also es wird auf jeden Fall Verschiebungen geben. Und am Ende ist das ja nicht Kreativität, was da entsteht, ne? Das ist ja, ich sag mal, Baukastensystem aus dem, was irgendwie schon da ist. Mhm. Und also aus meiner Sicht können die Kreativen nicht ersetzt werden. Sie haben einfach nur einen weiteren, sagen wir mal, Stift in ihrer Federtasche, nämlich ein weiteres Werkzeug. Und also aus meiner Sicht sollte ein Kreativer dadurch einfach nur noch mehr diverse Inhalte erstellen können, aber nicht ersetzt werden. Also da wird sicherlich noch einen Kampf der Giganten geben, wie du schon sagst. Aber am Ende ist es ja auch spannend, um Bestehendes vielleicht zwischendurch mal aufzubrechen und sich manchmal neu zu überlegen, ob man denn gerade so, wie man jetzt arbeitet, effizient arbeitet und gut und ob man das Beste aus dem rausholt, was man hat. Ne? Also was erwartest du denn da?
Nee, also ich dachte eher, dass dieses, ihr bezahlt uns nicht für unsere Inhalte. Ja, ihr nutzt die, ihr lernt daraus, ihr bezahlt uns aber nicht. Das haben wir ja schon ewig. Das haben wir mit Google gehabt, schon länger. Ja, dass Google einfach ungefragt Inhalte von Zeitungen nutzt und die und wenn es nur 3 Zeilen sind, aber viele haben nur diese 3 Zeilen gelesen und gar nicht mehr weitergeklickt zur New York Times oder irgendwohin. Diesen Stress gab es ja vorher schon. Der ist jetzt nochmal verstärkt, weil New York Times behauptet ja, die KI würde 1:1 ihre Texte wiedergeben und klauen sozusagen, ne? Und dafür nicht bezahlen. Und diesen Streit, ich glaube, der wird schon weitergehen. Der wird noch heftiger werden, glaube ich.
Also das geht ja aber auch zum Beispiel in diese EU-AI-Act-Geschichte rein, ne? Dass, ja, dass Texte und Bildmaterial, das von der AI generiert wird, kenntlich gemacht werden muss. Mhm. So, und genau an der Stelle müsste dann natürlich auch entstehen Quellenangaben. Ne? Das ist ja immer noch ein Problem. Ja. Und das muss auf jeden Fall dann auch angezeigt und bestraft werden. Ne? Also man kann ja nicht einfache Inhalte kopieren und wiederverwenden. Das funktioniert so nicht. Das muss man kenntlich machen. Und so wie man Quellen kenntlich macht, muss man auch AI-Content kenntlich machen. Mhm. Weil da geht es ja auch in Richtung, dann ist jetzt nochmal weitergedacht, aber in Richtung Deepfakes und so weiter, was damit schon möglich ist. Gibt ja auch schon Creator, die komplett AI generiert sind. Mhm. Wenn das in die falschen Hände kommt oder ein Politiker auf einmal gedeepfaked wird und Sachen sagt, die Menschen, die Gesellschaft beeinflussen. Und das ist schon eine Macht, die da ausgenutzt werden kann. Das wollen wir alle nicht.
Vor allem nicht in einem Superwahljahr. Ja. Wie in diesem.
Ja.
Genau. Ja, Lara, vielen Dank. Jetzt haben wir schon lange gequatscht.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und viel Erfolg weiter.
Genau, wir sind gespannt auf das Buch mit Jana.
Ich freue mich auch. Dankeschön.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.